Ja, wunderbar, wenn wir die Möglichkeit haben, zur Ruhe zu finden. An diesem Karsamstag ist es sehr unüblich, auch dann einen Gottesdienst zu feiern. Meistens Karfreitag und Ostersonntag. Aber ich habe dann gedacht, ja, es ist ja wunderbar, wenn man sogar am Donnerstag schon anfangen kann. Wir haben da Jesu Dienst und dazu unsere Reinigung betrachtet, damit Karfreitag eben Jesu Leiden, was natürlich da ganz zentral steht, und haben unsere Betrachtung auch überprüft. Mit dieser Betrachtung von Jesus und wer er wirklich ist und was er wirklich für uns getan hat, wollen wir weitermachen an diesem Karsamstag, Jesu Tod, unsere Schwachheit. Und das ist eine Sache, wo Willi hat schon vorgelesen, nicht viel über gesagt wird, was Karsamstag geschehen ist. Ruhe. Aber wir wissen, dass Jesus, es wurde ja schon zitiert, Jesaja, im Grab gelegen hat. Und das ist ja auch in dem zentralen Glaubensbekenntnis in 1. Korinther 15, Abvers 3 aufgenommen, wo Paulus sagt, ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Karfreitag. Er ist gestorben nach den Schriften. Und zweitens, dass er begraben wurde. Drittens, und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wir sind jetzt bei Punkt Nummer 2 angekommen. Und dass er begraben wurde. Warum steht denn da nicht nach den Schriften? Ist irgendwie interessant. Als ob wir es hier mit etwas zu tun haben, wo die alttestamentlichen Schriften nicht zur Genüge zu ausgesagt haben. Vielleicht sogar ein Teil, wo Jesus tatsächlich etwas durchlitt, wo nicht genügend Schriftbeleg für zu finden war. Konnte er doch bei allen sagen, denn es steht geschrieben. Gerade die wichtigsten Ereignisse. Aber über den Tod da selbst und vielleicht auch über diesen riesigen Ringkampf, bevor er den Weg ans Kreuz antrat, im Garten Gethsemane abging. Und so möchte ich das heutige Thema, dass er begraben wurde, dass er wirklich tot war, in diese Verbindung stellen, dass Jesus schon einen Tag vor Karfreitag, ja schon im Vorfeld diesen Ringkampf vielleicht mit dem Tod, mit dem Teufel durchlitt. Durchstritt. Und dass da ganz Entscheidendes geschah. Weil darüber etwas mehr geschrieben ist, können wir mal sagen, wie in einem Spiegel sehen, wie diesen Ringkampf mit dem Tod eine Bedeutung hat für das Liegen im Grab da selbst, für den Tod des Herrn Jesus. Er wurde begraben. Und das war der Fall, weil er tot war. Nun nochmals, Jesu Tod, unsere Schwachheit, da ist eben in Hebräer Kapitel 5, und diese Versen möchte ich jetzt vorwegstellen und die werde ich jetzt auch nachher noch einmal zitieren und in Verbindung bringen mit der Geschichte in Gethsemane. Wir werden diese Geschichte auch nochmals miteinander durchgehen, in bestimmten Punkten. Aber in Hebräer Kapitel 5, Vers 7 heißt es der, das heißt Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Nun, mächtige Aussagen, die, wenn wir das Bitten und Flehen und Geschrei und Tränen mal beachten, durchaus mit der Geschichte im Garten Gethsemane in Verbindung bringen können. Denn die Jünger, die einen Steinwurf von ihm entfernt saßen, haben es gehört und haben genau das zum Ausdruck gebracht. Nun, in Lukas 22 finden wir ausführlich, oder vielleicht in Matthäus 26 noch ausführlich, in Markus Kapitel 14, das heißt, in alle diese drei Synoptiken finden wir die Geschichte im Garten Gethsemane. Da heißt es, Jesus kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, also, nicht eine Stunde konntet ihr mit mir wachen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Hier wird die Schwachheit des Fleisches angedeutet. Und diese Schwachheit besteht darin, an dieser Stelle an entscheidenden Momenten einzuschlafen. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. An Momenten, wo man sagt, von da hätte ich dabei sein sollen. Da hätte ich besser achten sollen. Und ich weiß noch ganz gut, als wir ganz frisch zum Glauben gekommen sind, dass in dieser Nacht mir etwas aufgegangen ist und es war mir so klar über das Leiden Jesu Christi. Warum? Der Herr wollte es mir offenbaren. Ich hatte sonst keine Ahnung. Ich war vorher Buddhist. Buddhisten sagen über Leiden einiges aus. Die sagen, das Leben ist Leiden. Aber die Konsequenzen von dieser Aussage sind komplett anders als das, was das Christentum und was Jesus Christus uns lehrt. Und da wollen wir darauf eingehen. Ich kann mich erinnern, dass das so tiefgreifend war, dass ich am nächsten Tag alles vergessen war. Ich habe versucht, es mir zu erinnern. Ich war da noch einige Jahre jünger. Ich hätte es noch mehr erinnern können, also von meiner Auffassungsfähigkeit her. Aber es ging einfach nicht, weil es so packend, so tiefgehend war und so fremdartig zur gleichen Zeit. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass ich jetzt etwas wieder aufgreifen durfte, nach Anlass von diesem Studium, was ich jetzt auch hierüber ein bisschen machen durfte, über das Geschehen im Garten Gethsemane. Jesu Ringkampf mit dem Tod. Wie sieht der Tod denn aus? Wie der Sensemann? Nun, das sind solche Bilder, die nicht vielleicht ganz daneben liegen. Denn real sind Menschen, die kurz vor dem Tod sind, schon in Schreckensmomente geführt oder wissen, es ist wie ein Etwas oder sogar eine Art Person, ein Geist, der da kommt. Nun, wir wollen diese Sache näher betrachten. Erstmal die Frage uns stellen, wo entstand dann unsere Schwachheit, die mit dieser enormen Vergesslichkeit einhergeht? Wohl deutlich. In einem Garten, im Garten Eden. Da waren die Menschen, sie waren wach. Sie hatten alles. Sie waren bei der vollen Kapazität ihrer Gehirnfähigkeiten. Adam durfte die Tiere beim Namen nennen. Nun, es war ihm keine Mühe, die Namen auch alle zu erinnern. Wir kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Alle Namen von allen Tieren auf Anhieb zu sagen und sie uns zu erinnern. Aber da ging es noch. Sie waren frisch von Gott geschaffen. Nun, da kam dann ein Gespräch. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, tja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange. Es entstand ein Gespräch. Diese Gespräche waren sehr deutlich. Die Worte waren eindeutig. Damals gab es keine Zweideutigkeit, zumindest nicht von Seiten der Menschen, von Seiten der Schlange durchaus. Denn Satan steckte dahinter. Und der ist, wenn wir die Bibel kennen, schon bevor den Menschen gefallen. Da sagte die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eben von diesem Baum, der Erkenntnis des Guten und Bösen, wovon Gott gesagt hat, davon sollt ihr nicht essen, dass dann eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennen Gutes und Böses. Verführerische Angebote, zu sein wie Gott, nicht sterben zu müssen. Das war eigentlich überhaupt kein Thema, denn sie hatten Zugang zu dem Baum des Lebens, aber klang gut. Und überhaupt die Augen zu öffnen für irgendwelche besondere Visionen, Sphären, was auch immer. Selbst Gut und Böse erkennen und selbst eigener Herr zu sein, ist uns allen wichtig. Die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass er der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Also Einsicht geben durch einen Baum? Fremd, zauberhaft, wie wenn es Drogen wären. Sie nahm von der Frucht, weil das so überzeugend war, diese ganze Summe von Angebote, die durch die Schlange gemacht wurden, und sie aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er, der Blödmann, er aß. Ich betone das, weil die Aussage, der bei ihr war, bedeutet, er stand ein Ellbogenlänge entfernt von ihr, direkt neben ihr, und sagte kein Wort. Obwohl Gott ihm deutlich sagte, von diesem Baum sollte er nicht essen. Hätte doch sagen müssen, Finger davon, Eva. Diese Frucht nicht. Warum sagt er das nicht? Er isst einfach mit. Nun, das war, was dann beschrieben ist, eigentlich vor dem Sündenfall, wo alles noch in Ordnung war. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Die lebendige Seele war wirklich so gemeint, dass der Mensch bei voller Kapazität alle Fähigkeiten war, die Gott ihm geschenkt hatte und sie ausnutzen konnte. Und das war nun vorbei. Nachdem sie aus dem Garten Eden vertrieben wurde, wurde sie schwach. Sie wurden vergänglich, vergesslich, schläfrig. Und so ist es in 1. Mose 6, Vers 2 beschrieben, also Vers 3. Da sprach der Herr: Mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Fleisch. Geist ist ja willig, das Fleisch ist schwach. Das Fleisch schläft ein. Und gerade da, wo Gott dabei ist, sein Wichtigstes zu offenbaren, dann schlafen wir ein. Beachten wir. Wir können es ja leicht sehen bei Menschen, die nicht zum Glauben kommen wollen. Aber auch wir müssen uns sehr fassen, dass wir bei den wichtigsten Dingen, die uns hier ausgesagt werden, wach sind. Wach. Möge es uns schenken. 1. Korinther 15, Vers 45, wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Schöne Aussage. Das war ja noch richtig. Aber das stürzte ja ab, war ja zum Fleisch geworden. Und nun kam der letzte Adam, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Möge der Herr uns das schenken. Dass diese Tätigkeit von ihm, dass er unser Geist erweckt und aufwacht und aufmerken lässt, wenn er was offenbaren will, wenn sein Wort von uns gelesen, gehört oder weitergegeben wird, dass wir erquickt durch seinen Geist das weitergeben oder auch hören. Und da ist das Evangelium uns gegeben. Und so wurde es uns geschenkt. Das heißt, uns, die Gemeinde, wo eben bei diesem Pfingstgeschehen Petrus den Propheten Joel zitiert und sagt, es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Auf unsere Schwachheit. Hierhin. Wie gewaltig. Nun, darauf stützen wir uns jetzt, wenn wir diese Betrachtung von Jesus im Garten Gethsemane und was da abging, dass sein Geist unsere Schwachheit auch aufhilft, dies zu verstehen, was da eigentlich abging. Wo und durch wen wurde der Kampf mit unserer Schwachheit ausgetragen? Nun, ich meine durch Jesus. Und zwar im Garten Gethsemane. War diese Riesenpanne in einem Garten geschehen, wo der Mensch fiel, der erste Adam, musste auch in einem Garten das wieder zunichte gemacht werden. Und musste einstehen, der nicht fiel. Und in dieser Anfechtung, vielleicht in ähnlicher Art und Weise, aber es ist uns nicht so klar beschrieben, aber doch in einer enormen Anfechtung des Teufels, fast in Gefahr stand, es nie zu schaffen. Wachet und betet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, damit ihr nicht in Versuchung kommt, wie der erste Adam und Eva damals in Versuchung fielen. Wachet und betet. Der Geist weiß willig, das Fleisch aber schwach. Nun, das Wort Gethsemane bedeutet Ölpresse. Bezeichnend, glaube ich. Wir waren ja in Israel und haben uns dann in Nazareth, da gibt es so ein Nazareth-Village, das ist sehr interessant, durften wir uns anschauen. Die haben so ein bisschen so eine Ölpresse auch dargestellt und uns dann erzählt, wie so eine Presse eigentlich wirkt. Und wichtig dabei ist, dass sie sagten, dass diese Oliven, dass die dreimal gepresst werden. Interessant ist, dass die Juden das auch ausnutzen, dass das für verschiedene Zwecke genutzt werden. Diese erste Pressung war dann ziemlich grob und da war natürlich doch eine Menge Öl, aber noch nicht so fein. Die zweite, da ging es immer tiefer und am letzten, da kam ganz wenig drauf, aber diesen Öl war dann noch reiner. Weil alle Dreck dann schon weg war. Und dieses letzte Öl wurde auch für die Ölung im Tempel gebraucht und so weiter. Das war, hatte alles so symbolische Deutung. Aber hier dreimal pressen. Interessant. War nicht Jesus auch im Garten Gethsemane dreimal im Gebet vertieft seinem Vater gegenüber? Ich lese aus Matthäus 26. Dann kommt Jesus mit ihnen an ein Gut genannt Gethsemane und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier, bis ich hingegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit. Jetzt zitiere ich die drei Punkte, diese drei Gebete Jesu. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach. Nun, was er sprach, das werden wir gleich betrachten, aber ich will nur diese dreimal uns vorführen. Wiederum, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach. Und als er sie dann wiederum schlafend fand. Die drei, die doch in der Nähe waren. Da hieß es dann wieder, er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Wieder dasselbe Wort. Und wir werden gleich sehen, dass das nicht so saloppe Gebete waren. So wie wir eben schnell drei Gebete sprechen. Das waren unglaubliche Ringkämpfe. Das waren sehr tiefe Gebete. Und diese dreimalige Pressur von Jesus mag dort stattgefunden haben. In seinem Ringkampf mit, ja, man könnte sagen, mit dem Tod. Lesen wir weiter, Matthäus 26 wiederum. Als er aber an den Ort gekommen war, nun war er im Garten Gethsemane, sprach er zu ihnen, das heißt zu Petrus, Johannes und Jakobus, erstens, da fing er an, betrübt und geängstigt, Markus sagt da, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Plötzlich, wie aus dem Nichts. Es ist unglaublich. Jesus, der so mutig vorangeschritten war, gegen alle Gefühle, und sagte, wir gehen auf nach Jerusalem, dort muss ich sterben. Und wusste von seinem Kreuzestod, wusste, das steht an. Und er freute sich auch schon darauf, dass es getan werden sollte. Weil er wusste um Gottes Willen und er wollte das auch. Nun fängt er an, betrübt und geängstigt zu werden. Sehr bestürzt. Nun, wie das erste Pressen. Dann sagt er, der Text weiter, dann spricht er zu ihnen, weil sie merkten dieses, man könnte sagen, dieses bestürzt und geängstigt sein, das strahlt aus allen Poren heraus. Aber Jesus sagt es auch seinen Jüngern, was los war, und sagt dann, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Unglaublich. Es ist wie wenn er vor einem unglaublichen Loch, einem Abgrund steht, das Tod. Und er steht gerade davor. Und vielleicht kennen wir das, gerade wenn wir nicht ganz schwindelfrei sind, wenn wir irgendwie an der Höhe stehen, dann ist es wie wenn so ein Abgrund einem richtig nach vorne zieht. Und da steht Jesus. Tod. Ein bisschen und ich würde fallen. Tot sein. Kann das dann möglich sein, dass Jesus hier mit dem Tod rang? Es steht doch da. Überlesen wir das denn? Der Tod stand ihm hier vor Augen. War hier der Sensemann? War hier der Teufel selbst? Wie im Garten Eden durch die Schlange Eva verführt wurde, musste doch auch diese Schlange, der Satan, Jesus und ja, der Satan wusste, wenn er tatsächlich dort am Kreuz stirbt, das ist meine Todesstunde. Der Satan kannte auch die Schrift und konnte sich das ausrechnen. Er hoffte nur, das ja nicht. Und wir hatten ja vorher oder gestern schon gelesen, wie Judas ja schon diesem Verrat stand und dass er erst beeinflusst durch die Gedanken Satans, dann aber bei der Abgabe von diesem einen Biss, dass der Satan in ihm fuhr und er hinausging in die Nacht. Und nun ging es nicht um Judas, sondern um Satan selbst. Im Kampf mit Jesus könnte das sein. Zweimalig im Gebet, betrübt bis zum Tod. Da nochmal Betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Diese Versuchung, die damals zu dem Tod führte. Jesus hoffte, seine Jünger würden diesen Kampf wenigstens ein wenig mit ihm sein können. Dann lesen wir in Lukas, Kapitel 22, Parallelstelle zu dieser Geschichte, ab Vers 43. Es erschien ihnen aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Also hier sehen wir, man könnte sagen, ja, ein Stück weit die Kulisse des Himmels, dass nun ein Engel kam, ihn zu stärken, und offensichtlich war das notwendig, weil diesen Kampf übernatürlich war. Menschenhilfe war zu wenig. Jesu Menschsein sogar konnte auch das hier nicht alleine schaffen. Er brauchte Himmel, Himmelshilfe. Und so wurde ihm ein Engel gesandt vom Himmel, der ihn stärkte. Und dann diese Aussage, Kapitel 22, Lukas, Vers 44, und als Jesus in Todesangst war. Nun, hier steht ein Wort, Agonie. Ein Wort, was man könnte sagen, absolut bitterste Angst, Todesangst zum Ausdruck bringt. Das heißt, hier ist wirklich die Spitze aller Angst beschrieben. Dritte Pressung. Und da heißt es, er betete heftiger. Wir alle hätten es aufgegeben. Die Jünger schliefen. Warum auch? Ja, warum? Weil diesen Kampf übernatürlich ist. Und wo etwas übernatürlich ist und wir können es nicht verstehen, da schlafen wir ein. Wir haben die Kraft nicht. Aber Jesus wusste, jetzt erst recht, er betete heftiger. Das heißt, hier kommt das ringende Gebet, das Schreien, das Flehen zu Gott um Hilfe zum Ausdruck. Es wurde aber sein Schweiß wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das kann fast nicht, dass Schweiß wie Blut wird. Also Mediziner haben gesagt, es kann manchmal in äußersten Umständen so sein, dass tatsächlich alle also Gefäße irgendwie sprengen und dass dann das Schweiß wie Blut rauskommt. Aber wir müssen wissen, dass es in dem Sinne sein kann, in dieser allerheftigsten Agonie. Und dieses Wort für Angst hier in Lukas 22, 44 ist einzig in der Bibel. Da gibt es keine andere Orte, wo genau das Wort steht. Nur hier. Und in Verbindung mit Jesus. Ich glaube, das war eine Angst, die kein Mensch hätte durchleben oder hätte überleben können. Die Frage ist aber, was ging da ab? Die Psalmistin, Kapitel, also Psalm 142, Vers 4, sagt, dass mein Geist in mir ermattete, da kanntest du mein Pfad. Es sind zwar Gebete von David, aber durchaus prophetisch wahrzunehmen und auf den Messias zu deuten. Auf dem Weg, den ich wandle, haben sie mir heimlich eine Schlinge gelegt. Das heißt, hier ging es auch um Feinde, die von außen Schlingen legen. Ein Psalm weiter, Psalm 143, Abvers 2. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gericht, denn der Feind verfolgt meine Seele. Der Feind verfolgt meine Seele. Größter Feind ist der Teufel. Der verfolgt meine Seele. Man könnte das hier auch oft deuten. Tritt zu Boden mein Leben. lässt mich wohnen in Finsternissen gleich den Toten der Urzeit. Der Feind möchte mich also in den Tod an der Stelle hineindrücken. Und wenn der Satan da selbst sowas veranstaltet, da müssen wir passen. Jesus aber, er betete: Mein Geist ermattet in mir. Mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Und wenn der Geist erstarrt, sterben wir. Über Nabal, dieser Mann, der bei David auftrat, diesen Geist erstarrte. Ein paar Tage später war er tot. Vers 7, schnell, erhöre mich, Herr. Es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren. Genau dieses Gebet, Gott, wenn du mir nicht hilfst, dann kann ich es nicht halten und muss an der Stelle sterben. Kann es sein, dass das da abging? Ich habe den Eindruck, die Schrift deutet es an. Eine interessante Aussage, aber so anders, als was wir normalerweise gewöhnt sind, da zu deuten. Ich will ein bisschen weitergehen. Ich habe diese Idee auch von einer kleinen Schrift von einem Pfarrer, Pfarrer Huhn. Sehr einleuchtend, sehr hilfreich. Ich will jetzt noch ein bisschen weiter aufklären. Nochmals hier Hebräer Kapitel 5, wir haben das schon zitiert. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Scheint schon zugespitzt Situation im Garten Gethsemane zu sein. Hebräer 2, Vers 14. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist Jesus in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden, Fleisch und Blut angenommen zu haben? Mit was? Mit wem rang Jesus im Garten Gethsemane? Mit dem Tod? Mit dem Teufel? Ich glaube ja. Was betete Jesus denn? Nun schau mal an, was er betete. Matthäus 26, 39, er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wiederum, Vers 42, zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Dieser Kelch. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Zum dritten Mal. Was war Jesu Willen? Und was war Gottes Wille? Waren die beide unterschiedlich? Es sieht fast so aus, dass es so war. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber ist das wirklich so? Jesus sagte voraus, dass er leiden und sterben musste. Ich habe es schon gesagt. Er hat es dreimal seinen Jüngern gesagt. Und es war ihm so deutlich. Und dass das auch am Kreuz stattfinden musste, war ihm auch deutlich. Er wusste, es war Gottes Wille und er wollte es auch. So sagt Johannes 3, Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das spricht vom Kreuz. damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Zentrale Botschaft des Evangeliums. Nach der Erhöhung am Kreuz, er wusste es. Es sollte geschehen. Zurück zu Hebräer Kapitel 5, Vers 7. Jesus hat in den Tagen seines Fleisches nochmals Bitten, Flehen, Stangen, Geschrei und Tränen den dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann. Und Jesus ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Er wurde erhört. Nun, wenn Jesu Willen es gewesen wäre, nicht am Kreuz zu sterben, dann kann man nicht sagen, dass Gott dieses Gebet erhört hat. Zum Glück. Das heißt, es wäre komisch. Es stimmt nicht, wenn wir das glauben würden, dass Jesus an der Stelle nicht gewollt hätte, am Kreuz zu sterben. Das stimmt nicht. Demnach müssen wir uns doch fragen, um welchen Kelch ging es? War es ein falscher Kelch? War es den Kelch des Teufels? Ging es vielleicht darum, dass Jesus hier betete, dass er doch nicht hier, das heißt im Garten Gethsemane, unter diesem unglaublichen Ringkampf, am Abgrund des Todes stehend, dass er nicht dort sterben möge. Und war man könne sagen, diese Auseinandersetzung und diesen geistigen Ringkampf mit dem Teufel nicht dermaßen auf den Punkt gebracht. Sie sagte, Gott, ich halte es nicht mehr, aber ich bete, du mögest mich hier im Leben halten. Nur durch deine Kraft kann ich hier überleben, in Garten Gethsemane. Um dann den Weg ans Kreuz vollkommen antreten zu können. Eine ungewöhnliche Aussage. Hebräer Kapitel 5, Vers 8. Jesus lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Nun, was litt er hier? Todesschmerzen, Todespein. Er litt die ganze Schmerzenspein, Todespein der Menschheit. Er lernte den Gehorsam und lernte es, dass es wahr war, dass sein Wille, am Kreuz sterben zu mögen, gleich Gottes Wille war und dass Gott dabei war, ihm zu unterstützen, ohne den Vater ging es nun nicht. Und er wurde vollendet im Gehorsam, diesen Jesus. Das heißt, im Garten Gethsemane vollendete sich sein Gehorsam. Und es leuchtet ein, weil er musste ja als vollkommenes Lamm Gottes am Kreuz sterben. Das heißt auch vollkommen gehorsam. Also dann kann es nicht sein, dass er erst gehorsam wurde am Kreuz. Er musste an dem Punkt, wo er am Kreuz antritt und antrat, schon gehorsam sein, vollkommen sein, sodass er tatsächlich das absolut vollkommene Lamm Gottes sein konnte. Wie gewaltig. Drittens ist er der Urheber ewigen Heils geworden. Dadurch konnte er diesen ewigen Heil am Kreuz erwerben. Und diesen ewigen Heil war für allen, die ihm gehorchen. Es war für die ganze Menschheit, aber war nur zugänglich für die, die ihm gehorchen. Deswegen ist es so wichtig, ihn zu kennen. und in dem, dass wir ihn kennen, ihm zu folgen. Dann werden wir auch wissen, wie wir ihm gehorchen können. Dann wird dieses ewige Heil uns auch übereignet werden, auf eine Art und Weise, dass wir selbst im Glauben wachsen. Wir lesen dann zu Ende, nach diesem enormen Ringkampf, Matthäus 26, 45, dann kommt Jesus zu den Jüngern und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Sie hatten ja noch nicht den Heiligen Geist, den wir heute haben, der noch ausgegossen werden musste, der uns dabei hilft, dass auch unser Geist quick lebendig ist, da wo die Offenbarung Gottes an uns ergeht. Siehe, die Stunde ist nahe gekommen und der Sohn des Menschen wird in Sünderhände überliefert. Es ist, wie wenn es nun frisch nach diesem Ringkampf sagen kann und sagt nun ganz nüchtern und schlicht, steh auf, lasst uns gehen, siehe, nahe ist gekommen, der mich überliefert. Und während er noch redete, siehe, da kam Judas, einer der zwölf. Und wenn wir dann eben kurz zu Johannes schalten, ganz interessant, dass Judas die Schar und von den hohen Priestern und Pharisäern Diener genommen hatte, kommt er dahin mit Leuchten und Fackeln und Waffen im Garten Gethsemane. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen würde. Nun war alles klar. Ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antwortet ihm, Jesus, den Nazaräer. Er spricht zu ihnen, ich bin es. Ich bin, der ich bin, Gott. Als er nun zu ihnen sagt, ich bin es, wichen sie zurück und fielen zu Boden. Diese Klarheit war da. Nun hat er den Ringkampf mit dem Teufel besiegt gehabt. Nun konnte er den noch anstehenden Weg als vollkommenes Lamm antreten. Und er stand da in aller Klarheit. Kurz davor war er noch nah an den Tod. Durch dreimaliges Beten, durch dreimaliges Zerquetschen, wie in einer Ölpresse, war er so zerquetscht und so eins geworden mit Gott, seinem Vater, dass alles deutlich war. Die Menschen, die ihn gefangen nehmen wollten, haben es instinktiv gemerkt, fielen rückwärts zu Boden. Er gab sich aber ihnen weiterhin freiwillig hin. Ich schließe Hebräer 2, Vers 14. Ich habe schon angefangen, diesen Vers zu sagen, aber jetzt möchte ich ihm zu Ende sagen. Da nun die Kinder Fleisch und Blut gemeinsam haben, ist Jesus in ähnlicher Weise dessen teilhaftig geworden. Er war Mensch, wie wir, Fleisch und Blut. Hatte also auch diese Qualitäten der Vergänglichkeit an sich. Es war so. Aber nun hat er besiegt, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der des Todes Gewalt hat, nämlich den Teufel. Und das musste am Kreuz auf Golgatha geschehen. Dazu war er in Garten Gethsemane vorbereitet. Halleluja.